Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Trotz offizieller Waffenruhe, in Syrien sterben bei Schießereien mindestens 3 Menschen. Ein Skandal um Diamanten und Milliarden macht Chinas Führung nervös. Die Familie des Ministerpräsidenten steht im Zentrum eines Bereicherungsskandals. Weniger Klatsch, mehr Fakten, was im neuesten Zeugnis für die Schweizer Medien steht. Er funktionierte wie ein Mafiaboss, sagt unsere Sportredaktorin Barbara Golpi über Dopingkönig Lance Armstrong im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
Trotz der abgemachten Waffenruhe wird in Syrien an verschiedenen Orten weiter gekämpft. Das berichten Menschenrechtsbeobachter, die der syrischen Opposition nahestehen. Laut ihren Angaben sind bei einer Schießerei zwischen Panzersoldaten und Heckenschützen in einem Vorort von Damaskus 3 Menschen getötet worden. Auch in der Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei werde gekämpft. Dort hätten Rebellen versucht, einen Militärstützpunkt zu stürmen. Landesweit riefen Aktivisten zu Protesten gegen das Assad-Regime nach dem Freitagsgebiet auf. In einigen Regionen werde schon demonstriert, hieß es. Die Angaben aus Syrien können kaum überprüft werden, weil Journalisten der Zugang weitgehend versperrt ist. Die Familie des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao soll über 2 Milliarden Dollar Privatvermögen angehäuft haben, auch in Form von Aktien, also Firmenbeteiligungen. Das berichtet die New York Times in ihrer Internetausgabe. Sie beruft sich dabei auf eine Analyse von Unternehmensdaten und auf offizielle Angaben. Ein Sprecher der chinesischen Regierung bezeichnete den Bericht als diffamierend. Ein Selbstmordattentäter hat in einer Moschee im Norden Afghanistans mindestens 40 Menschen getötet, mindestens 50 weitere wurden verletzt. Der Anschlag fand während eines Gebets zu Beginn des islamischen Opferfests statt. Das Opferfest gilt als einer der wichtigsten islamischen Festtage. Die Schweizer Medien haben im letzten Jahr mehr über sogenannte relevante Themen berichtet als im Jahr zuvor. Zu diesem Schluss kommen die Verfasser des Jahrbuchs «Qualität der Medien Schweiz». Sie halten in ihrem Buch fest, dass auch die Nachrichtenlage zu mehr wichtigen Inhalten geführt habe, auch in den Boulevard- und in den Gratismedien. Die vielen relevanten Themen wie die Umwälzungen im arabischen Raum hätten aber auch ihre Kehrseite, schreiben die Verfasser. Sie hätten dazu geführt, dass die Vorgänge oft nicht mehr eingeordnet worden seien. Der Kanton Aargau will Asylsuchende künftig in Grossunterkünften für mindestens 100 Personen platzieren. Weiter schlägt der Regierungsrat vor, renitente Asylsuchende in Unterkünften unterzubringen, die speziell kontrolliert werden. Der Aargau wolle ein neues Regime durchsetzen und den vorhandenen Spielraum vollständig ausschöpfen, teilte der Regierungsrat mit. So seien Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und strenge Hausordnungen möglich. Das Nichteinhalten der Regeln solle bestraft werden. Die Lage von Familien und Kindern solle mit Schulangeboten verbessert werden. Die Berner Kantonsregierung hat bekannt gegeben, wie sie im nächsten Jahr 110 Millionen Franken einsparen will. So soll etwa ein Großteil der bereits budgetierten Lohnerhöhungen wieder gestrichen werden. Dadurch könnten bereits 44 Millionen Franken eingespart werden, heißt es. Das kritisieren die Gewerkschaften. Mit der Lohn-Nullrunde manövriere sich der Kanton Bern als Arbeitgeber ins Abseits. Der Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des EU-Parlaments geht in diesem Jahr an 2 Iraner. Einerseits an die Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh. Sie hat als Anwältin jugendliche Frauen und politische Gefangene verteidigt und sitzt derzeit eine 11-jährige Freiheitsstrafe ab. Andererseits wird der Filmemacher Jafar Panahi ausgezeichnet. Er prangert in seinen Filmen die politische Unterdrückung in Iran an. Der Sacharow-Preis ist mit 50'000 Euro dotiert. Heute auf den Tag vor 90 Jahren hat die Geschichte des Radios in der Schweiz begonnen. Der Anfang war bescheiden. Roland Bies, der Techniker des Flugplatzsenders von Lausanne, war der Pionier. ergänzte an jenem 26. Oktober 1922 die Wettermeldungen für die Piloten erstmals mit Musik ab Schallplatten. Daraus entwickelten sich innerhalb weniger Jahre das öffentliche Radio mit den Programmen der drei Landessender für die Deutschschweiz sowie für die französische und die italienische Schweiz. 12.35 Uhr, Rendezvous gleich zur Frage, wie die Familie von Wen Jiabao zu über 2 Milliarden Dollar Privatvermögen kam. Dann schwierige Integration. Die meisten anerkannten Flüchtlinge brauchen Sozialhilfe.
Wir werden jetzt im Kanton auch regionale runde Tische durchführen, um zu schauen, wie kann man Eritreerinnen und Eritreer noch besser erreichen. Es geht nicht nur um den Arbeitsmarkt, es geht auch um die soziale Integration.
Wir wollen ehrliche Politiker. In der Ukraine hat sich eine neue Bürgerbewegung formiert. Freiraum in der Sackgasse, wie Basel Platz sucht für den jugendlichen Freiheitsdrang. Nicht zu schnell bitte, Skis werden wieder breiter. Auch am Skiweltcup. Jetzt Börse und Wetter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.579 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 21.00 gehandelt und der Dollar zu 93 Rappen 75. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es in der ganzen Schweiz meist stark bewölkt. Aus Westen und Süden setzt allmählich Regen ein. Gegen Abend und in der Nacht ist es in der ganzen Schweiz nass. Die Temperatur liegt im Norden um 10 Grad. Im Westen und im Süden wird es maximal 14 Grad warm. Am Wochenende bleibt es weiterhin stark bewölkt und vor allem am Samstag fällt zeitweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Samstags bis ins Flachland. Die Höchstwerte liegen im Norden nur noch um 3, im Süden bei 10 Grad. Dieser Zeitungsartikel kommt wirklich im dümmsten Moment für die chinesische Führung. Soeben hat sie Bo Xilai aus der Partei ausgeschlossen und damit vor dem Parteitag demonstrieren wollen, Korruption gibt's bei uns nur im Einzelfall und wird bestraft. Und ausgerechnet jetzt deckt die New York Times maßlose Bereicherung an höchster Stelle auf. Die Familie des Ministerpräsidenten Wen Jiabao hat während seiner Amtszeit über 2 Milliarden Dollar Privatvermögen angehäuft. Wie hat sie das gemacht, fragte ich unseren China-Korrespondenten Urs Moff.
Nun, besonders gut dokumentiert ist der Fall von Wen Jiabaos Frau. Sie gilt mittlerweile als die Diamantenkönigin von Peking. Und diesen Übernamen hat sie sich damit errungen, dass sie von Haus aus Geologin, früher in einer staatlichen Prüfstelle für Edelsteine gearbeitet hat, wo alle in China gehandelten Edelsteine kontrolliert werden mussten. Und sie hat dann dort irgendwie Geld abgezweigt, hat das in kleine Start-up-Firmen investiert. Noch später ist sie dann sogar dazu übergegangen, eine eigene Edelsteinhandelsgesellschaft zu gründen. Und ebenfalls bunt getrieben haben soll es der Sohn von Wen Jiabao. Der hat es geschafft, in nur 5 Jahren gleich 3 Technologiefirmen zu gründen, diese hochzuwirtschaften und nachher mit massivem Gewinn an Hongkonger Investoren zu verkaufen. Und das geht in China nur mit Vitamin B.
Wen Jiabao selber haben Sie nicht erwähnt, hat er eine reine Weste.
Wen Jiabao gilt als sauber, das heißt, er sei sehr bescheiden, er lebe bescheiden, zwar in einer Regierungswohnung, aber er habe auch gewusst von den Umtrieben seiner Verwandtschaft, er habe versucht, das zu ändern, es sei ihm nicht gelungen, er hätte sich überlegt, ob er sich scheiden lassen solle, habe dann aber darauf verzichtet, aber trotzdem sein Image als eben der Bescheidene, der Nette, der Volksnahe, der Opa Wen, der immer zu den Erdbebenopfern und so weiter hingeht und sich um die kümmert, dieser Ruf, der ist jetzt ein bisschen angekratzt.
Ich nehme an, das ist eine Katastrophe für seine Partei.
Das ist eine Katastrophe für die Partei. Sie kommt wirklich im dümmsten Moment, wie Sie schon gesagt haben, weil man hat ja versucht, diesen Fall Bo Xilai als Einzelfall darzustellen. Und jetzt widerspricht eben diese Aufdeckung dieser Darstellung. Und es sieht halt doch immer mehr so aus, als würde totale Macht auch zu totaler Korruption führen.
Und wie reagiert die Regierung auf die Enthüllung?
Vorerst damit, dass sie es einfach zu zensieren versucht. Also die Websites der New York Times, die chinesische und die englische, sind seit heute früh gesperrt, total. Und zum Beispiel, wenn BBC World News stündlich berichtet, immer wenn sie zu diesem Punkt kommt, wird die Matscheibe schwarz. Es wird der Regierung aber nicht gelingen, das unter dem Deckel zu behalten, weil mittlerweile wissen einfach zu viele Leute hier in China, wie man die Great Firewall im Internet durchbrechen kann und eben trotzdem zu solchen Nachrichten gelangen. bringen kann.
Die Enthüllung kommt ausgerechnet kurz vor dem Machtwechsel am Parteitag. Mit welchen Folgen?
Nun, wie gesagt, das Image der Partei wird angekratzt. Es ist ganz klar so, dass die Partei riesige Verdienste hat. Sie hat in den letzten 30 Jahren dafür gesorgt, dass buchstäblich Millionen von Leuten aus der Armut rausgekommen sind. Es gibt hier einen ständig wachsenden Mittelstand. Aber Mittelstand hier, das heißt, dass diese Leute vielleicht 1.000 oder 2.000 Franken sogar mal verdienen im Monat. Und wenn die nun da sehen, dass die Angehörigen der Führungsspitze über 2 Milliarden Dollar angehäuft haben an illegalen legitim erworbenen Vermögen, dann macht das die Leute sehr, sehr böse. Das kann einfach zu sozialen Spannungen führen.
Sagt unser China-Korrespondent Urs Murf. Es sind zwar nur wenige Asylsuchende, die als anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz bleiben dürfen, aber in den letzten Jahren ist ihre Zahl gestiegen. Im Gegensatz zu den Asylsuchenden steht ihnen der Arbeitsmarkt offen. Trotzdem beziehen die meisten auch Jahre nach dem positiven Asylentscheid Sozialhilfe. Das hat Folgen. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge sind stark gestiegen. Dominik Meyer.
Die Zahl ist eindrücklich. In den ersten 5 Jahren nach dem positiven Asylentscheid hat weniger als einer von 5 anerkannten Flüchtlingen im erwerbsfähigen Alter tatsächlich auch Arbeit. Die überwiegende Mehrheit bezieht Sozialhilfe. Rudi Hofstetter leitet das Sozialamt des Kantons Zürich. Er sagt:
Ich sehe tatsächlich ein Problem. Die Integration von anerkannten Flüchtlingen muss verbessert werden.
Besonders schwierig ist die Situation ausgerechnet bei den Menschen, die am häufigsten Asyl erhalten, bei den Eritreern. 98% aller anerkannten Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen Land erhalten in den ersten 5 Jahren Sozialhilfegelder. Das sind heute über 6'000 Eritreer. Der Bund zahlt diese Sozialhilfe und er zahlt immer mehr. Mit den Asylzahlen ist auch die Zahl der positiven Asylentscheide gestiegen. Das kürzlich veröffentlichte Budget zeigt, nächstes Jahr soll die Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge und vorübergehend aufgenommene Menschen total 270 Millionen Franken kosten. Das ist 4-mal mehr als vor 5 Jahren. Eritreer gehören zu den am schlechtesten gebildeten Flüchtlingsgruppen. Das sei das Haupthindernis bei der Stellensuche, sagt Beat Meiner, Generalsekretär der Flüchtlingshilfe. Hinzu komme, dass viele traumatisiert seien und auch sonst sei für Flüchtlinge der Weg in die Arbeitswelt gepflastert mit Hindernissen, sagt Meiner.
Es werden zum Beispiel oft ihre Diplome, ihre Berufserfahrungen einfach nicht anerkannt. Es gibt aber auch andere Gründe, zum Beispiel, dass die Asylverfahren so lange dauern, dass die Menschen in diesem Schwebezustand eben auch nicht in der Lage sind, Integrationsschritte zu tun, zum Beispiel eben die Sprache lernen, und da verliert man sehr viel Zeit.
Der Bund zahlt zusätzlich zur Sozialhilfe gegen 40 Millionen Franken pro Jahr für Integrationsprogramme für Flüchtlinge. Kurse für Analphabeten, Sprachkurse, Berufseinstiegsprogramme, Coachings. Die Palette sei reichhaltig, findet Rudi Hofstetter, der Leiter des Zürcher Sozialamts.
Natürlich kann man diese Integration noch verbessern, aber ich denke doch, es ist letztlich der individuelle Entscheid eines Eritreers, dass er hier sich eben anstrengt und von diesen vielfältigen Angeboten dann auch Gebrauch macht.
Hier liege ein Problem. Häufig fehle die Motivation. Für viele Flüchtlinge sei es selbstverständlich, dass der Staat für sie sorge. Es gäbe eine Anspruchsmentalität.
Ich denke schon, ja. Kann man sich schon so vorstellen, ja.
Die mangelnde Integration, vor allem von Eritreern, die hier bleiben dürfen, kommt den Staat teuer zu stehen und bereitet Experten Kopfzerbrechen. Adrian Gerber leitet die Abteilung Integration beim Bundesamt für Migration. Er sagt, es brauche einen Dialog mit möglichen Arbeitgebern und man müsse die Eritreer dazu bewegen, Hilfsangebote auch zu nutzen.
Wir werden jetzt im Kanton auch regionale runde Tische durchführen, um zu schauen, wie kann man Eritreerinnen und Eritreer noch besser erreichen, wie können sie informiert werden. Es geht nicht nur um den Arbeitsmarkt, es geht auch um die soziale Integration.
Im Zürcher Sozialamt macht sich Rudi Hofstetter derweil keine Illusionen. Bei anerkannten Flüchtlingen aus Ostafrika sei es häufig am besten, sich voll auf die zweite Generation zu konzentrieren, damit wenigstens die Jungen später selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können.
Musik. Fukushima und die Atomenergie, Schuldenkrise in Europa und Wahlen in der Schweiz. Über diese und noch mehr große Themen berichteten die Schweizer Medien letztes Jahr. Mehr relevante News seien zu lesen und zu hören gewesen, dafür weniger Klatsch- und Boulevardthemen. Zu diesem Schluss kommt das neueste Jahrbuch zur Qualität in den Schweizer Medien. Andere Befunde sind aber weniger positiv. Klaus Bonanomi.
Das ereignisreiche Jahr 2011 habe die Schweizer Medien herausgefordert. Dies stellt der Zürcher Soziologieprofessor Kurt Imhof fest, der für das Jahrbuch «Qualität der Medien» verantwortlich ist.
In diesem Newsjahr sind die Hard News eindeutig bedeutungsvoller geworden in allen Medien. Was man gleichzeitig sehen kann, ist, dass die Einordnung, dass die Ursache-Wirkungserklärungen abgenommen hat. Also man kann sehen, dass diejenigen Redaktionen, die über genügend Ressourcen verfügen, wie beim öffentlichen Radio, besser mit diesem Newsdruck fertig werden, als die Redaktionen, die durch Spardruck ausgedünnt worden sind.
Anders gesagt, es seien fast nur noch die großen Tages- und Sonntagszeitungen und die Informationssendungen des öffentlichen Radios und Fernsehens in der Lage, Hintergründe zu beleuchten und Zusammenhänge aufzuzeigen. Die übrigen Medien würden zumeist bloße News vermitteln. Vor allem bei den Online- und Gratismedien ortet Imhof dieses Problem.
Und gleichzeitig können wir auch sehen, dass sich Junge vermehrt an den qualitätstiefen Medien orientieren, ältere und solche aus der höheren Bildungsschicht aus qualitätsbesseren Medien. Und das bedeutet eine unterschiedliche Informationsversorgung der Bevölkerung. Alle sind aber Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Alle sollten sich gleich informieren. Eine Abschichtung der Medien ist für die Demokratie keine gute Sache.
Denn die Demokratie leide, wenn sie für die Staatsangelegenheiten nur noch eine kleine Elite interessiere.
Wer will, kann sich gut informieren auf hohem Niveau. Das ist richtig. Das Problem ist einfach, dass die Gratiskultur jetzt insbesondere bei den Jugendlichen eine Gratisgeneration geschaffen hat. Die erwarten, dass News gratis kommen, dass Journalismus zum Nulltarif erhältlich ist, die sich Abonnementszeitungen nicht mehr angucken, nicht mehr damit befassen. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das die Branche für sich geschaffen hat.
Auch für den Schaffhauser Verleger Norbert Neininger ist die wirtschaftliche Lage der Presse ein Grund zur Sorge. Es werde schwieriger, die Qualität tagtäglich sicherzustellen.
Wir leben nicht in Boomzeiten und viele Medienunternehmen müssen sich, weiß Gott, nach der Decke strecken. Das geht nicht ohne Abstriche.
Doch gerade die Regionalzeitungen wie seine Schaffhauser Nachrichten bemühten sich erfolgreich, zur Meinungsbildung beizutragen. Deshalb nimmt der Imhofs Urteil nicht widerspruchslos an.
Die Studie legt einen Imhoffschen wissenschaftlichen Maßstab an, der ist etwas anders als unser Maßstab von den Chefredaktoren und Verlegern. Wir sind mit der Qualität, für die wir uns sehr einsetzen und für die wir immer wieder arbeiten, einigermaßen zufrieden. Ganz anders sieht das die Wissenschaft.
Einig sind sich Neininger und Imhof darin, dass die Medien für die Schweizer Demokratie überlebenswichtig sind. Deshalb diskutiert man nun auch im Verband der Schweizer Medien, wo Neininger im Vorstand sitzt, über die Frage, ob eine staatliche Presseförderung die Qualität der Medien stärken könnte.
Klaus Bonanomi zu den neuesten Zeugnissen für die Schweizer Medien. Die meisten sind ja auch im Internet, so wie wir. Uns finden Sie auf rendezvous.drs.ch. Dort gibt's das Rendezvous auch als Podcast. Sie können aber auch einzelne Beiträge nachhören, etwa ab 2:30. Massendemonstrationen wie zur Zeit der Orangen Revolution gibt es in der Ukraine kaum mehr. Dennoch wehrt sich die Bevölkerung für ihre damals errungenen demokratischen Errungenschaften. Bisweilen sogar mit Erfolg. Wegen eines landesweiten Zeitungsstreiks musste Präsident Janukowitsch ein Verleumdungsgesetz zurücknehmen. Und jetzt, kurz vor den Parlamentswahlen, macht in der Hauptstadt Kiew eine Organisation von sich reden, die sich für eine ehrliche Politik einsetzt. Wer und was steckt dahinter? Brigitte Zink ist in Kiew der Frage nachgegangen.
Was ist ein guter Politiker, eine gute Politikerin? Eine brisante Frage, so kurz vor den Parlamentswahlen. Und eine Frage, die sich über 80 prominente Ukrainerinnen und Ukrainer aus Kultur und Wissenschaft, Politik und Medien gestellt haben. Svetlana Selischuk ist Mitglied dieses losen Bürgervereins und gibt die Antwort.
Er darf in keine Korruptionsvorwürfe und solche wegen Menschenrechtsverletzungen verwickelt sein. Er darf nicht dauernd die Partei wechseln, er muss an den Parlamentssitzungen möglichst anwesend sein und darf nur persönlich abstimmen, statt wie bisher andere für sich abstimmen zu lassen. Das alles tönt selbstverständlich, ist es aber nicht. Seit ein paar Jahren schwindet das Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung in die Politik. Laut Umfragen vertrauen nicht einmal mehr 10% den politischen Institutionen. Das ist alarmierend. Und für den Bürgerverein Chasno, so nennt sich der Verein für eine ehrliche Politik, war es Anlass, die Politikerkaste zu durchleuchten. Ein ganzes Jahr lang hat der Verein recherchiert, alles zusammengetragen und Überraschendes zutage gefördert, sagt Svetlana Selitschuk. Das Erstaunlichste war für uns, in der jetzigen Zusammensetzung des Parlaments erfüllt kein einziger Politiker alle Kriterien. Mindestens einen Punkt erfüllen alle nicht. Und was uns besonders schockiert hat, zahlreiche Abgeordnete haben in den letzten 5 Jahren keine einzige Parlamentssitzung besucht. Die im Internet publizierte Untersuchung machte vor keiner Partei Halt, nicht vor der Regierungspartei von Präsident Janukowitsch und auch nicht vor der oppositionellen Vaterlandspartei der inhaftierten Julia Timoschenko, Ex-Regierungschefin und Ikone der demokratischen Revolution von 2004. Entsprechend heftig seien die Reaktionen gewesen. Es kam richtiggehend zu einem Ausbruch negativer Reaktionen, sagt die Journalistin, vor allem bei der Opposition. Deren Kandidaten lamentierten, man dürfe sie doch nicht mit den Schuften in der Regierungspartei gleichsetzen. Die Wirkung der Aktion war und ist beschränkt, das weiß man auch bei Chasno. Einzig die oppositionelle Udar-Partei von Boxweltmeister Klitschko hat fehlbare Kandidaten von der Liste gestrichen. Aber für den Kiewer Politologen Volodymyr Fesenko ist allein schon die öffentliche Debatte über die politischen Institutionen wichtig. Es zeigt, dass die Bürgergesellschaft in der Ukraine aktiv ist. Es gibt hier zwar keine Massenproteste mehr wie 2004 während der Orangen Revolution. Dafür aber viele Bürgerinitiativen. Chesno ist nur eine davon. Transparenz und Qualität in der Politik, das brauche einige Zeit, sagt Fesenko. Auch jetzt wieder versuchten Kandidaten, Stimmen zu kaufen und bezahlten dafür bis zu $100. Dabei wäre Fairness im Wahlkampf wichtig, denn die Ukraine möchte in die Europäische Union. Aber diese Perspektive ist nur mit fairen Wahlen zu haben.
Wir wollen Freiräume. Ähnlich wie in den 80er Jahren ruft die Jugend auch heute wieder nach Plätzen, wo sie sich ausleben kann. Rund um illegale Partys rückt die Polizei immer wieder mal aus, auch in Basel. Dort wurde den Jungen immer wieder entgegengehalten, im kleinen und dicht bebauten Kanton gebe es halt nur wenige freie Flächen. Jetzt aber haben der Verein Neubasel und die Fachhochschule Nordwestschweiz verblüffend viele Orte entdeckt, die als Freiräume dienen könnten. Martin Jordan.
Wir stehen in einer trostlosen Sackgasse. An ihrem Ende eine Rampe zu einem Parkhaus. Beton dominiert das Straßenbild. Auf der einen Seite ein zweites Parkhaus, auf der anderen Seite eine Reihe alter Wohnblöcke. Heraus sticht einzig das weiße, frisch renovierte Musikerwohnhaus. Vor 2 Monaten haben Studierende diesen unscheinbaren Ort als möglichen Freiraum identifiziert. Nun ist der Projektverantwortliche vor Ort, um abzuklären, welche Nutzungen hier denkbar wären.
Zuerst mal grüezi wohl.
Grüezi wohl.
Ich bin Andreas Weiss von der Fachhochschule. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht zum öffentlichen Raum. Und sind schauen, welche Räume gibt es, die eigentlich wenig genutzt werden oder was gibt es für Alternativen. Und wir haben nicht die Antwort darauf geliefert, sondern eher vorgestellt. Und wenn Sie jetzt hier schauen, was könnten Sie sich für Nutzungen vorstellen, außerhalb, dass es einfach eine Strasse ist, wo Velos und Autos drauf fahren?
Also wir haben hier natürlich ein grosses Potenzial. Ich denke, der kreative Kleingewerbe wäre hier wahrscheinlich am besten Ort, eventuell auch mit Konzerten, Veranstaltungen. Veloflick-Tag wäre hier wahrscheinlich absolut optimal.
Francis Laupert, der Kantinenwirt des Musikerwohnhauses, macht dem Projektverantwortlichen, der mit zwei Kollegen hier ist, konkrete Vorschläge. Ideen hat auch eine Anwohnerin, die von sich aus den Innenhof ins Spiel bringt, der verborgen hinter ihrem Wohnblock liegt. Mit ein paar wenigen Einrichtungen könne der Innenhof zum Begegnungsort werden, meint die Frau.
Zum Beispiel Tisch mit Stiel, wo man könnte mal zusammen hocken und etwas trinken oder mal einen Grill hin tun, dass man etwas könnte grillieren. Einfach das Zusammenkommen der Leute wäre auch wichtig, oder? Dass man nicht immer so auseinander, wie mehr auseinanderkommt mit den Leuten.
Zwei Buben hören interessiert zu. Sie schlagen vor, ein paar Rampen aufzustellen, damit sie auf ihren Fahrrädern Sprünge und Tricks üben könnten. Und sie weisen die drei Projektverantwortlichen gleich auch auf einen Standort hin, der den Studierenden bei ihrer Suche nach möglichen Freiräumen verborgen geblieben ist. Das Parkdeck, das offensichtlich nicht mehr gebraucht wird, wäre für eine laute Party zwar nicht geeignet, dafür hätte Christoph Scheidecker aber andere Standorte im Auge.
Die Räume gibt's. Es gibt sie halt eben nicht nur am Rhein oder im Park, sondern es gibt sie eben auch direkt vor der Haustür. Wir haben ein Fußballfeld gefunden, das abgeschlossen ist.
Im Umkreis von weniger als einem Quadratkilometer hat das Projekt Space Scouting im Basler St. Johann Quartier und in zwei angrenzenden Gemeinden im Elsass 130 Orte entdeckt, die als Freiräume dienen könnten. Einige haben lediglich Parkplatzgröße, andere eben die Dimension eines Fußballplatzes. Für Samuel Schaubacher bedeutet dies:
Es gibt ganz viele Räume und es geht auch darum, bewusst zu machen, dass es die Räume gibt. Man muss sie nur noch annektieren, nutzen, etwas daraus machen. Vielleicht mit etwas offeneren Augen durchs Quartier, damit man diese Nischen auch findet und sieht.
Sie hören Rendezvous. Morgen geht's wieder los mit dem Skiweltcup. Und schon bevor im österreichischen Sölden die ersten Zeiten und Ränge verkündet werden, sorgt ein neues Reglement für hitzige Diskussionen. Denn die Rennskis wurden auf diese Saison hin gezähmt. Ganz extreme Kurvenfahrten sind nicht mehr möglich. Die Rennfahrer und Fahrerinnen sind gar nicht begeistert. Beat Sprecher.
Der Ursprung für die Regeländerungen waren viele schwere Knieverletzungen der Fahrerinnen und Fahrer. Der internationale Skiverband FIS startete darauf eine breite Untersuchung, um die möglichen Ursachen zu ermitteln. Dabei erkannten die Forscher, dass die neuen Carving-Skis eine Mitschuld tragen. Die Reaktion, die Skis müssen nun wieder länger und dürfen weniger tailliert sein. So werden die Kurvenradien größer und die Fliehkräfte etwas kleiner. Unter Forschungsbedingungen zeigten diese Maßnahmen Wirkung. Ob damit aber auch der Skirennsport sicherer gemacht werden kann, bleibt offen. Michael Bond, Skiexperte von SRF, will sich noch nicht abschließend festlegen.
Ob das jetzt sicher ist, das kann ich noch nicht beurteilen. Wir haben gehört und wir haben auch gesehen, dass Geschwindigkeiten schneller sind. Das heisst, man muss sich mehr ein Auge werfen auf die Kurssetzung, dass man dort probiert, die Geschwindigkeiten zu drosseln, dass man die Sicherheit gleich noch im Griff hat.
Im Fahrerlager wurden die Regeländerungen kritisch aufgenommen. Häufig wurde argumentiert, nicht die Skis, sondern die Präparation der Pisten müsse verbessert werden. Zu den Skeptikern der ersten Stunde gehörte auch Didier Güsch. Der Schweizer beschäftigt sich seit seinem Rücktritt mit der Skientwicklung und kennt deshalb das neue Material. Er bleibt skeptisch und erwartet keine grossen Verbesserungen.
Es hat schon schwere Verletzungen gegeben im Sommer, teilweise auch schon wegen dem Ski. Und es wird auch den Wintersturz geben, sobald es ein bisschen weicher ist. Ich glaube leider, dass es nicht viel weniger wird geben.
Es ist klar, Skirennsport ist und bleibt eine Risikosportart. Und auch wenn die Skis nun etwas weniger aggressiv sind, es bleiben Renngeräte. Die Fahrer steigen also nicht im übertragenen Sinn von einem Rennwagen auf einen VW Golf um, ist Michael Bond überzeugt.
Wir werden uns nach wie vor im Sport Sportwagen sehen. Und ich glaube auch, dass viele Leute das gar nicht gross werden merken. Der Fahrer selber wird es wahrscheinlich am meisten merken, dass er einfach sich muss anpassen an die Gegebenheiten, die er jetzt an den Füßen hat.
Normalerweise werden Trends aus dem Spitzensport auch im Breitensport umgesetzt. In diesem Fall aber nicht. Die Skis, welche im Laden zu kaufen sind, werden nicht entschärft, sagt Röne Harrer, Marketingchef der Skifirma Head. Auch wenn im Breitensport die Knieverletzungen zugenommen haben.
Weil das Feedback, das wir von unseren Athleten haben, ist, dass das einfach wesentlich kraftaufwendiger ist. Und ein Otto-Normalverbraucher, jemand, der einfach nur gemütlich Skifahren will, für den sind kürzere Radien auf alle Fälle einfacher und weniger kraftaufwendig.
Wir Hobbyfahrer können also weiter von der Skientwicklung profitieren und die engeren Radien entspannt fahren. Aber sollten die Regeländerungen im Skirennsport Wirkung zeigen, könnte auch hier ein Umdenken stattfinden.
Beat Sprecher. Der Skizirkus geht also morgen los. Heute wartet die Sportwelt vor allem darauf, wer die Titel des gestürzten Radkönigs Armstrong erbt. Armstrong, Doping und Radsport, das ist das Thema des Tagesgesprächs, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Angelique Welchli.
Trotz der abgemachten Waffenruhe wird in Syrien an verschiedenen Orten weiter gekämpft. So sollen bei einer Schießerei zwischen Panzersoldaten und Heckenschützen bei Damaskus 3 Menschen getötet worden sein. Die Familie des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao soll über 2 Milliarden Dollar Privatvermögen angehäuft haben, auch in Form von Aktien, also Firmenbeteiligungen. Die Schweizer Medien haben im letzten Jahr mehr über sogenannte relevante Themen berichtet als im Jahr zuvor. Die Vorgänge, zum Beispiel die Umwälzungen im arabischen Raum, seien aber oft nicht eingeordnet worden, so die Universität Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.